and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
Was wir sehen, ist eben, was sie gegessen haben und wie der Körperbau ist. Und daraus können wir eben ableiten, dass zumindest diese großen thunfischartigen Ichthyosaurier schnelle Räuber waren, die auch schnelle Beute durchaus gejagt haben.
Ichthyosaurier. Über 150 Millionen Jahre lang haben sie im Meer dominiert. An das waren sie perfekt angepasst. Wie und woher wir das überhaupt wissen können, kann uns Andreas erzählen. Mit ihm reisen wir dazu 250 Millionen Jahre zurück ins Erdmittelalter. Andreas Abele Rasuli ist Paläontologe und seit 2017 am Museum für Naturkunde. Manche kennen ihn vielleicht schon aus der Folge Die Kunst der Ordnung. Als Manager der paläozoologischen Sammlungen trägt er die Verantwortung über sage und schreibe 1,2 Millionen Objekte. Eine ganz schöne Nummer. Zu den Schätzen dieser Sammlung zählen auch die Ichthyosaurier. Alte Bekannte für Andreas. Über einen Ichthyosaurier hat er nämlich zufällig seine Masterarbeit geschrieben. Lukas Kleschinski, bitte übernehmen.
Hallo Andreas, schön, dass du bei uns bist. Wieder, muss man ja sagen.
Genau, hallo, ich bin wieder da und freue mich.
Vor 3, 4 Jahren das letzte Mal, ist schon ein bisschen her. Und heute tauchen wir tief in die prähistorischen Meere ab und entdecken den Ichthyosaurier, einen echten Jäger der Urzeit. Saurier, da denke ich sofort an Dinosaurier und ich kenne auch noch den Plesiosaurier. Und jetzt kommen die Ichthyosaurier dazu. Aber was genau bedeutet eigentlich Saurier?
Genau, also Ichthyosaurier heißt sehr passend Fischsaurier. Das heißt, Saurier bedeutet Echse im Griechischen oder Reptil. Und es gibt relativ viele Benutzungen in der Paläontologie, was Saurier angeht. Also es gibt eben die Dinosaurier, es gibt aber auch Krokodile, die Sauros am Ende haben. Genauso gibt es aber auch zum Beispiel einen Basilosaurus, der eigentlich ein Wal ist und sozusagen falsch als Reptil benannt worden ist. Das heißt, diese Bezeichnung Saurier-Echse ist gerade in der Paläontologie bei Reptilien sehr, sehr häufig.
Sind Saurier im Meer etwas Ungewöhnliches?
Heute könnte man das so sagen. Also was haben wir an Reptilien im Meer heute? Schildkröten, es gibt Schlangen, die im Wasser leben. Es gibt so ein paar Krokodile, die auch mal ins Wasser gehen. Es gibt die Meeresechse auf Galapagos, die auch ins Wasser geht. Aber sonst ist da nicht mehr viel. Früher war das deutlich weit verbreitet, gerade im Mesozoikum, also dem Erdmittelalter, haben Reptilien die Meere dominiert. Also da gibt es eben die großen Ichthyosaurier, die Mosasaurier, die Plesiosaurier, die Pliosaurier, 4 Meter große Schildkröten, die Thalattosaurier, also eine große, große Vielfalt an rein marin lebenden Reptilien. Aber natürlich gab es dann auch noch ganz viele Reptilien, die amphibisch gelebt haben. Also die vor allem am Land gelebt haben und zum Fressen ins Wasser gegangen sind oder umgekehrt.
Und woran liegt das? Was würdest du sagen? Also gibt es da so einen großen Trend, den man beschreiben kann? Oder hat das viele verschiedene Faktoren, dass jetzt die Säugetiere eigentlich im Wasser dominieren? Natürlich dominieren die Fische im Wasser und nicht die Säugetiere. Aber trotzdem, wenn man jetzt sich mal anguckt, so Tümmler oder sowas, gibt es ja häufiger.
Also ich denke, dass es zu jeder Erdzeit quasi diese Nische der großen Tiere im Wasser gibt. Und das sind halt im Mesozoikum die Reptilien. Und als es dann für die schwieriger war, gerade nach dem großen Aussterbeereignis an der Kreidegrenze, gab es erstmal eine Lücke. Und dann haben halt die Säugetiere die Chance ergriffen und sind ins Wasser gegangen. Mhm. Und vorher waren es eben die Reptilien und davor gab es andere große Knochenfische, die im Wasser dominiert haben.
Mhm. Die große Herausforderung in einem Podcast, wo wir nur mit den Ohren unterwegs sind und dann mit unserer bildlichen Vorstellung, ist es ja, dass wir die Dinge nicht sehen. Auch ein Geschenk, wie ich finde, weil dadurch können wir unglaublich schnell in verschiedene Zeiten zu verschiedenen Orten reisen. Ichthyosaurier, wie würdest du den beschreiben für jemanden, der jetzt kein Bild vor Augen hat? Die hatten wahnsinnig große Augen, ne? Also das zum einen 10-mal so groß teilweise wie der Mensch, also 25 Zentimeter im Durchmesser, ist ja wahnsinnig groß. Was kann man noch bei dem sagen?
Also Ichthyosaurier muss man sich wirklich vorstellen wie eine Mischung aus Delfin und Fisch. Das trifft es eigentlich ganz gut. Also wir haben einen stromlinienförmigen Körper. Bei den Ichthyosauriern haben wir eine relativ lange Schnauze, meistens mit vielen kleinen spitzen Zähnen, was uns schon einen Hinweis darauf gibt, was sie fressen. Und dann haben sie eine Rückenflosse, da ist kein Knochen drin. Das sehen wir nur, wenn die Tiere sehr, sehr gut erhalten sind. Da können wir später noch drüber reden. Und dann haben sie Vorderflossen, die quasi aus den Armen entstanden sind. Und dann haben sie hinten noch Flossen an der Hinterseite, die aus den Beinen entstanden sind. Das haben zum Beispiel Delfine ja nicht mehr.
Aber die haben so eine Flosse wie Delfine, nur dass sie um 90 Grad gekippt ist, ne?
Genau, das ist die Schwanzflosse. Also wir haben einmal die Rückenflosse, die oben direkt auf dem Rücken ist. Und dann gibt's aber noch die Schwanzflosse. Die ist bei Delfinen waagerecht und bei Ichthyosauriern senkrecht. Und das hat auch einen relativ einfachen Grund. Wenn du dir jetzt so ein Reptil vorstellst, eine Eidechse oder eine Schlange, dann schlängeln die ja eher seitwärts. Mhm. Aus Reptiliensicht macht das auch Sinn oder ist einfach physisch so sinnvoll, dass sie auch eher sich so seitwärts schlängelnd bewegen. Während wenn du jetzt so eine Katze, einen Hund oder einen Gepard rennend vorstellst, dann ist das ja auch eher so eine Hoch-Runter-Bewegung.
Ja.
Und das passt natürlich beim Delfin dann auch ganz gut, dass die Schwanzflosse hoch-runter geht.
Ah, okay. Ergibt total Sinn. 100%. Und gleichzeitig ist so ein Ichthyosaurier auch in manchen Bereichen wahnsinnig schnell gewesen. Ne? Wenn die richtige Größe hatte, hatte ich gelesen, dass er schneller als ein Tümmler sein kann. Tümmler ist so 30 km/h schnell. Mal zum Vergleich, ein Leistungsschwimmer schwimmt so knapp unter 10 km/h und Ichthyosaurier an die 35 km/h, was schon sehr, sehr schnell im Wasser ist, weil als Bootsfahrer kann man sagen, man muss die Geschwindigkeit im und auf dem Wasser immer mal 3 rechnen. Das wäre okay. Dann so wie 115 km/h auf dem Land. Damit wäre er eines der schnellsten Tiere.
Also man kann definitiv annehmen, dass sie damals die schnellsten Schwimmer im Wasser waren. Die genaue Zahl kann man natürlich jetzt nicht herausrechnen, aber es gibt viele Hinweise, die darauf zeigen, dass es eben sehr schnelle Tiere waren. Zum einen mal der extrem stromlinienförmige Körper, die Flossen, die Schwanzflosse. Aber was du auch schon angesprochen hast, die haben sehr, sehr große Augen. Und nicht nur, dass sie große Augen haben, die so fußballgroß waren und die größten Augen aller Tiere, die es jemals gab, waren, sondern sie haben auch einen Knochenring über den Augen. Und dieser Knochenring, der stabilisiert die Augen, einmal wenn sie in die Tiefe tauchen wollen, dass das Auge nicht verformt, aber es geht auch darum, wenn die Ichthyosaurier sehr schnell schwimmen, dann kommt ja auch Wasserdruck von vorne und würde die Augen verformen und deswegen haben diese Knochenplatten, die um die Augen drum liegen, auch diese Schutzfunktion, die Augen in Shape zu halten sozusagen.
Ah, okay, sonst würden die wahrscheinlich sich deformieren oder vielleicht sogar rausploppen.
Und dann sieht man nicht mehr so gut.
Und Ichthyosaurier bezeichnet ja die Ordnung, zu der verschiedene Gattungen gehören, ähnlich wie bei Walen, die Delfine, die Pottwale und die Buckelwale umfassen. Unterscheiden sich die verschiedenen Gattungen im Aussehen stark?
Ich glaube, wenn man da als Laie drauf guckt, dann nicht so sehr. Also ich glaube, Ichthyosaurier sind auch sehr ikonisch, weil sie einfach zu erkennen sind. Sie haben diese Fischform.
Aber in der Größe schon.
In der Größe unterscheiden sie sich sehr. Also es gibt sehr gute Schätzungen und man kann annehmen, dass die größten Ichthyosaurier so um die 20 Meter groß wurden.
Wow.
Das heißt, sie sind nicht so groß geworden wie die Wale, aber für Reptilien und für Tiere im Wasser ist das trotzdem ganz ordentlich. Und es gibt dann andere, die sind ungefähr so dackelgroß. Also da ist eine große Spannbreite dazwischen. Mhm. Die meisten haben halt schon diese typische Fischform. Aber in der Triaszeit, da waren die Ichthyosaurier vom Aussehen noch so ein bisschen diverser. Da gibt's auch so ein paar andere Formen. Gerade die ältesten Ichthyosaurier hatten wahrscheinlich keine ganz so spitze Schwanzflosse und vielleicht auch keine Rückenflosse und haben sich dann auch eher so ein bisschen aalähnlich fortbewegt. Das heißt, da sahen die dann schon anders aus. Das waren dann aber auch eben keine schnellen Schwimmer im offenen Meer, sondern eher Flachwasserbewohner in der Küstennähe.
Passt ja auch, weil die Ichthyosaurier ja zu den Reptilien gehören und wieder vom Land ins Wasser zurückgekehrt sind. Ne? Und dann mussten sich evolutionär erstmal wieder ans Wasser anpassen. Ne? Woran erkennt ihr das eigentlich, dass die Vorfahren des Ichthyosauriers an Land gelebt haben?
Also Säugetiere, Reptilien, Vögel und alle anderen Gruppen aus dieser Richtung stammen von an Land lebenden Tieren ab. Man muss sich das so vorstellen, dass es ja zuerst Fische auf der Erde gab, dann sind die quasi wie Amphibien an Land gegangen und haben sich dann vor ungefähr 310 Millionen Jahren in die Reptilienrichtung aufgespalten, Reptilien und Vögel, und dann aber auch in die Säugetierrichtung aufgespalten. Und da waren sie definitiv Landtiere. Das heißt, da wissen wir, es war ein Landtier. Mhm. Und dann sind sie irgendwann zurück ins Wasser gegangen. Das ist also sekundär ans Wasser angepasste Tetrapoden, nennt man das. Das schließt dann quasi eben Säugetier, Vögel und Reptilien ein. Wir wissen jetzt, dass die ersten Ichthyosaurier so ungefähr 2 Millionen Jahre nach dem großen Massenaussterben im Perm auftreten. Das heißt, es ist sehr, sehr, sehr wenig Zeit. Man kann davon ausgehen, dass die Ichthyosaurier schon im Perm, also vor dem Aussterben-Ereignis, zumindest amphibisch gelebt haben. Die frühen Ichthyosaurier haben noch eine Anatomie, die den landlebenden Reptilien sehr ähnlich ist. Das heißt, man sieht noch sehr gut den Oberarm, man sieht noch sehr gut den Unterarm und man sieht auch sehr gut die einzelnen Fingerknochen. Mhm. Wenn wir dann ein paar 10er-Millionen Jahre weiter nach vorne springen, in der Triaszeit, dann ist quasi schon der Unterarm mehr oder weniger mit der Flosse verschmolzen. Das heißt, die Unterarmelemente und die Fingerknochen werden sehr kleine, runde Plättchen, die dann halt zusammengehalten sind und zur Flosse werden. Bei den frühen Ichthyosauriern sieht man aber noch den Oberarm und den Unterarm und weiß daher, das müssen auch mal Landtiere gewesen sein.
Die Ichthyosaurier, von denen wir heute sprechen, ich habe mir die natürlich auch angeguckt und wir hatten es ja schon, die sehen tatsächlich ein bisschen aus wie Delfine, ne? Also am ähnlichsten so von der Körperform, klar die gekippte Schwanzflosse, aber trotzdem würde ich sagen, gibt es visuelle Ähnlichkeiten, die sind aber nicht verwandt, ne?
Nein, also der nächste gemeinsame Vorfahre wäre eben vor 310 Millionen Jahren im Karbon und das ist dann schon ziemlich weit weg. Das heißt, wir haben hier tatsächlich eindeutige Säugetiere bei den Delfinen und eindeutige Reptilien und das ist dann halt so, als ob man vergleichen würde, ist der Mensch mit den Dinosauriern verwandt.
Ah, so weit weg. Ja. Das hat aber dann was mit der konvergenten Evolution zu tun, ne?
Ja, genau. Also die Körperbauform von Delfinen, Fischen und Reptilien ist konvergente Evolution im besten Fall. Also man sieht eben, dass ähnliche Lebensumwelten und ökologische Nischen einfach einen sehr effizienten und immer ähnlichen Körperbauplan hervorbringen. In dem Fall ist es einfach im Wasser strumpenlinienförmig, paddelartige Flossen, eine Rückenflosse, eine Schwanzflosse. Und wenn das alles zusammenkommt, dann hat das Tier einfach die besten Chancen, sich durchzusetzen. Und deswegen geht die Evolution immer wieder diese Richtung. Und ja nicht nur bei Reptilien und Säugetieren, sondern wenn man sich so einen Pinguin im Wasser anguckt, dann sind ja auch die Flügel quasi zu Flossen umgewandelt. Ja. Und der Körper ist stromlinienförmig und er sieht einigermaßen unbeholfen an Land aus.
Das stimmt.
Same, same, but different. Das Motto der konvergenten Evolution. Dieser stromlinienförmige Körper lässt sich neben dem Pinguin auch beim Thunfisch, bei Haien und bei Robben beobachten. Alles ziemlich flinke Meeresjäger. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, welchen Prinzipien Evolution folgt, dann hört mal in unsere Folge Leben im Wandel Evolution rein. Da ist Professor Dr. Nadja Fröbisch zu Gast. Sie hat 2008 tatsächlich ein Skelett eines 8,6 Meter langen Ichthyosauriers in der Wüste von Nevada ausgegraben und geborgen. Natürlich mit Hilfe eines Teams von Paläontologinnen. Genannt hat Nadja den Ichthyosaurier Thalatoarchon saurophagus. Das bedeutet so viel wie saurierfressender Herrscher der Meere. Und was für einer! Einen großen Kopf hatte er und im Maul 12 cm lange Zähne mit zwei scharfkantigen Seiten. Vor ihm gab es in den Weltmeeren keine vergleichbaren Reptilien, die an Größe ebenbürtige Tiere hätten überwältigen und zerteilen können. Thalatoarchon saurophagus hatte also andere Ichthyosaurier auf dem Speiseplan. So ein Top-Räuber ist ein Zeichen, dass das Ökosystem sich gut erholt hat. Denn wenn es große Räuber gibt, muss es auch kleinere Beute geben. Und wenn es kleinere Beute gibt, dann wohl auch genug zu fressen für diese. Und so weiter. Aber wer war denn alles im unteren Teil der Nahrungspyramide?
Die Ichthyosaurier waren ja die Jäger der Urmeere. Was stand bei ihnen eigentlich auf dem Speiseplan?
Das ist eine sehr schöne Frage, weil wir das tatsächlich relativ gut nachverfolgen können. Also es gibt sehr gut erhaltene Ichthyosaurier, wo wir auch den Mageninhalt sehen können. Das heißt, da ist dann in dem Rippenbereich sind oft dunkle Spuren, die eben von der Organik herrühren. Und dann sehen wir da drinnen erhaltene Haarteile. Zum Beispiel Belemniten, das sind Verwandte von Tintenfischen. Und die haben so ähnlich wie ein Schulp, haben die auch einen sehr harten inneren Teil. Den findet man zum Beispiel auch oft an der Ostsee, Belemniten eben. Und der ist dann auch im Magen erhalten.
Ja, okay.
Das zum einen. Zum anderen haben Tintenfische aber auch Häkchen, die aus härteren Materialien bestehen. Und diese kleinen Häkchen kann man dann auch massenhaft eben im Bauch der Ichthyosaurier finden. Es gibt noch andere Funde, wo dann Fischschuppen auch drin sind. Und es gibt ganz seltene Funde, wo andere marine Reptilien auch im Bauch gefunden worden sind. Das heißt, die standen auch mit auf dem Speiseplan. Man muss natürlich aber sagen, dass das ganz selten ist, dass der Mageninhalt mit erhalten ist. Aber man kann auch an den Zähnen erkennen, viele kleine spitze Zähne. Das ist perfekt, um so einen Tintenfisch zu schnappen oder einen Fisch zu schnappen. Mhm. Es gibt andere Ichthyosaurier, die haben eher so platte, runde Zähne. Das war dann perfekt zum Muschelknacken zum Beispiel.
Ah, okay. Und an den Zähnen sieht man dann auch, wie sie gejagt haben oder was nimmt man sich da für Spuren?
Man sieht natürlich leider nicht so gut, wie sie gejagt haben. Bei Dinosauriern hat man ja durchaus auch Fußspuren und kann sehen, ob es da ein Herdenverhalten gab oder ob Raubsaurier in Gruppen gejagt haben, was auch schon sehr selten ist. Das haben wir natürlich bei Ichthyosauriern nicht. Was wir sehen, ist eben, was sie gegessen haben und wie der Körperbau ist. Und daraus können wir eben ableiten, dass zumindest diese großen thunfischartigen Ichthyosaurier schnelle Räuber waren, die auch schnelle Beute durchaus gejagt haben. Und ob die das jetzt in Gruppen gemacht haben oder nicht, das wissen wir leider nicht. Es gibt Fundstellen, wo man Ichthyosaurier auch manchmal zu mehreren findet. Das Problem ist natürlich in der Paläontologie immer, dass man nicht unbedingt weiß, ob die gleichzeitig gestorben sind. Es kann natürlich sein, dass ein Ichthyosaurier gestorben ist, auf den Meeresboden gesunken ist, bedeckt worden ist und dann ein paar Jahre später dann ein zweiter daneben liegt und dann sieht das möglicherweise im Fossilbericht so aus, als ob das gleichzeitig ist, auch wenn vielleicht 2-3 Jahre dazwischen liegen.
So das genau kann man es einfach nicht sagen.
Genau, soziales Verhalten kann man sich vorstellen, aber wir wissen es nicht.
Von sozialen vielleicht zu etwas unsozialen Verhalten. Gab es auch Raubtiere in den Ozeanen, die selbst den Ichthyosauriern gefährlich werden konnten? Vielleicht auch den ganz großen. Ich meine, es gab ja wahnsinnig kleine Ichthyosaurier. Ich glaube 60, 70 Zentimeter ist vielleicht das kleinste. Und dann gab es die wahnsinnig großen und viele dazwischen, die 20 Meter groß waren.
Ja, also es gab zur Zeit der Ichthyosaurier auch andere Raubtiere im Wasser. Einmal gab es sehr, sehr große Fische, die sich in den kleineren Ichthyosauriern auch gefährlich werden konnten oder den Babys. Aber sie waren an vielen Stellen schon die Apex-Predatoren. Es gab dann auch sicher in der Kreidezeit große Haie und später auch ein paar Pliosaurier, die den Ichthyosauriern gefährlich hätten werden können. Große Mosasaurier, die sonst auch immer noch als große blutrünstige Meeresreptilien dargestellt werden, die haben sich wahrscheinlich nicht getroffen. Die sind erst ein paar Millionen Jahre nach dem Aussterben der Ichthyosaurier entstanden. Aber Ichthyosaurier waren im Prinzip schon die Apex-Predatoren meistens.
Wir hatten ja schon über die besonders großen Augen der Ichthyosaurier gesprochen. Die hatten sogar die größten Augen aller Zeiten. In der Tiefsee gibt es ja eigentlich nicht so viel zu sehen. Wieso brauchten sie diese großen Augen? Weil es so dunkel war?
Genau, große Augen haben in dem Fall einfach was damit zu tun, dass sie in der Dunkelheit gut sehen können. Dass sie jetzt so extrem groß sind, ist natürlich schon eine interessante Frage und muss man sich auch noch weiter untersuchen. Sie waren jetzt sicher keine Tiere, die lange in der im tiefen Wasser geblieben sind, weil sie genau wie Wale auch wieder an die Luft müssen, um zu atmen. Aber mit den großen Augen konnten sie eben in der Tiefe, im Dunkeln, in der Nacht gut sehen und sie konnten eben auch schnelle Beute besser verfolgen als vielleicht Tiere, wo die Augen nicht so gut entwickelt sind. Delfine haben ja zum Beispiel Echolokation, das hatten die Ichthyosaurier sicher nicht. Das heißt, sie mussten sich da schon sehr auf die Augen verlassen. Was wir auch sehen können, wenn wir Schädel von Ichthyosauriern ins CT legen und scannen, können wir uns quasi den Innenausguss des Gehirns angucken. Und bei Reptilien ist das Gehirn einfacher aufgebaut. Das heißt, es ist nicht so verwurzelt wie bei uns. Und wir sehen dann die Bereiche, die für die verschiedenen Sinnesorgane zuständig waren. Das heißt, bei Ichthyosauriern sehen wir, dass die Bereiche sehr groß sind, die eben für die Augen zuständig, für das Sehen zuständig sind. Wir sehen zum Beispiel aber auch, dass der Geruch wohl auch eine Rolle gespielt hat. Und wir sehen aber auch ganz klar, dass Hören nicht ihre Stärke war. Die Gehörknöchelchen waren relativ stark verschmolzen mit anderen Knochen. Das heißt, da war jetzt keine Detailtiefe möglich. Was wir auch noch sehen, ist, dass sie in der Nase Bereiche haben, wo wahrscheinlich viele Nerven durchgegangen sind. Das heißt, möglicherweise gab es sowas wie Elektrorezeptoren. Das ist aber noch nicht ganz erforscht, also da gibt es noch Arbeit zu tun.
Große Augen in tiefer See, das macht Sinn. Die heutigen Riesenkalmare mit bis zu 40 cm großen Augen würden das mit ihren Jagderfolgen bestätigen. Und die Tiefsee bietet auch was fürs Auge. Leuchtende Farben wie in der Schwarzlichtdisco. Manche Meerestiere tragen fluoreszierende Farben, andere, und zwar by the way ganze 76% aller Tiere im Ozean, produzieren ihr eigenes Licht, entweder über chemische Prozesse oder über Bakterien, die das Leuchten für sie übernehmen. Sie sind biolumineszent. Damit finden sie ihre Beute, tarnen sich oder locken Partner an. Aber nicht nur das. Diese Lichtkommunikation ist ein ganz eigenes Informationsnetz. Meeresforscher Bruce Robison stellt sogar die These auf, dass Licht die wahrscheinlich am weitesten verbreitete Form der Kommunikation auf Erden ist. Wer damals in der Schule geheime Briefe mit der Zaubertinte geschrieben hat, kennt das vielleicht. Damit lässt sich in Geheimsprache kommunizieren. Glühwürmchen-Kalmare etwa nutzen komplexe Lichtmuster, um Artgenossen zu identifizieren und Informationen wie Paarungsbereitschaft zu übermitteln. Manche Drachenfischarten nutzen rotes Licht, um ihre Beute zu sehen, ohne selbst entdeckt zu werden. Hannibal Lecter lässt grüßen. Leuchtquallen aktivieren einen Lichtalarm, also leuchtende Kreise, um größere Räuber anzulocken, die ihren Angreifer vertreiben könnten. Einige Kalmare und Garnelen erzeugen blitzartige Lichtmuster, um Räuber abzulenken oder zu verwirren. Wie vieles in der Tiefsee ist das Licht-ABC aber noch nicht ausreichend erforscht. Apropos Forschung, da war doch noch was.
Du hast dich den Ichthyosauriern ja schon sehr früh in deiner wissenschaftlichen Karriere gewidmet, denn du hast deine Masterarbeit über sie geschrieben. Über was genau hast du denn da Forschung betrieben?
Genau, Ichthyosaurier verfolgen mich seit meiner Kindheit. Mein erster Museumsbesuch war quasi ein vermeintlicher Ichthyosaurierknochen, den ich ins Museum nach Stuttgart gebracht habe, um Forscher zu fragen, ob das ein Ichthyosaurierknochen ist. Und es war dann am Ende nur ein Tintenfischschulp, aber das war sozusagen schon von kleinster Kindheit an. Und in meiner Masterarbeit, die ich auch in Stuttgart am Löwentaumuseum geschrieben habe, ging es um einen speziellen Ichthyosaurier, Eurinosaurus. Das heißt so viel wie gute Nasesaurier. Und zwar hat der eine extrem lange Nase, wie so ein Schwertfisch, und einen relativ kurzen Unterkiefer. Das heißt, der ist nur ein Drittel oder sogar weniger lang wie der Oberkiefer. Das heißt, oben stehen quasi die Zähne über, großer Überbiss. Und ich habe mir den angeguckt und versucht herauszufinden, ob das eine neue Art ist. Damals war ich noch relativ junger Student und meinte viele Hinweise darauf gesehen zu haben, dass das eine neue Art ist, und hatte das Skelett gut beschrieben. Da waren auch ein paar Besonderheiten wie eben Mageninhalt, und man hat auch ein bisschen Hauterhaltung an der Flosse gesehen. Heute würde ich das, glaube ich, nicht mehr so sehen. Ich glaube, dass bei den Ichthyosauriern auch eine gewisse Bandbreite an Morphologie möglich ist. Also Männchen, Weibchen möglicherweise leicht anders in der Flossengröße und ähnliches. Mhm. Damals war ich noch sehr enthusiastisch und dachte, das ist vielleicht eine neue Art. Aber würde ich heute nicht mehr so sehen.
Aber es ist doch auch schön, mit dem Enthusiasmus voranzuschreiten und dann wieder neue Dinge zu erfahren. Also
genau.
Die Euphorie ist wichtig und auch das Dopamin, was dabei häufig ausgeschüttet wird. Und inzwischen sind ein paar Jahre vergangen. Du bist fest am Museum für Naturkunde verankert und betreust dort sage und schreibe 1,2 Millionen Sammlungsobjekte. Wer mehr über das Sammeln von Ammoniten, Trilobiten und anderen Fossilien erfahren möchte, sollte unbedingt in die Staffel 3, Folge 6 reinhören, die Kunst der Ordnung, Sammlung in Museen, wo wir schon einmal miteinander gesprochen haben. Aber gibt es in deiner Sammlung eigentlich auch Ichthyosaurier?
Genau, jetzt bin ich inzwischen für die Sammlung fossile Wirbeltiere zuständig. Das heißt, ich bin in der evolutionären Leiter aufgestiegen quasi,
jawohl,
wie man früher gesagt hätte. Und betreue da auch 1,2 Millionen Objekte, aber jetzt Wirbeltiere. Und dabei sind auch die Ichthyosaurier. Wenn man es jetzt genau nimmt, sind da sicher einige hunderte Exemplare mit dabei. Viele sind halt Einzelknochen, einzelne Zähne, einzelne Wirbel, einzelne Rippen. Weil man sich ja da auch vorstellen muss, wenn so ein Ichthyosaurier stirbt an natürlichen Gründen, dann wird er erstmal aufgefressen von Aasfressern, dann wird er vielleicht von den Wellen an die Brandung gedrückt und zerfällt, und deswegen findet man meistens einzelne Knochen. Mhm. Das heißt, das ist der Großteil der Ichthyosaurier-Sammlung. Wir haben aber auch so ein paar Dutzend große, vollständig erhaltene Ichthyosaurier-Platten, vor allem aus Holzmaden. Das ist eine sehr, sehr berühmte, bekannte Fundstelle. So schwarze Schiefer, wo eben die kleinsten Details aufhalten sind.
Ah, krass.
Das heißt, wir haben tatsächlich Ichthyosaurier-Platten, wo die Rückenflosse, die Schwanzflosse, alles mit Hauterhaltung erhalten ist. Das heißt, wir sehen direkt die Körperform, so wie sie auch mal war, mit Mageninhalt und allem drum und dran. Und bei einem Exemplar haben wir sogar Embryonen im Bauch. Und das ist natürlich sehr besonders. Das ist dann auch wieder ein Hinweis auf das Fortpflanzungsverhalten der Ichthyosaurier. Wir sehen nämlich, dass die nicht Eier gelegt haben, sondern dass sie Lebendgebären waren, weil die mit ihrem Gewicht sich nicht mehr an Land robben konnten. Genauso wie Wale ja auch nicht mehr an Land konnten. Können das die Ichthyosaurier auch nicht und haben ihre Strategie umgeändert und haben einfach die Babys lebend ins Wasser entlassen.
Wo wurde der gefunden, oder die besser gesagt?
Der kommt auch aus Holzmaden, da kommen aus Deutschland die meisten Funde her. Da sind die Ichthyosaurier ziemlich häufig und die Bedingungen für die Erhaltung sind sehr, sehr gut. Mhm. Das heißt, man findet verhältnismäßig häufig auch gut erhaltene Ichthyosaurier mit Haut, Magen und ganz, ganz selten natürlich die Babys, die Embryonen im Bauch.
Okay, bei Stuttgart findet man also die meisten Ichthyosaurier. Also wenn ich in Berlin mit der Spitzhacke losziehen würde, hätte ich keine Chance wahrscheinlich, ne?
Würde man so denken, aber bei Rüdersdorf, ein bisschen östlich von Berlin, kann man auch Ichthyosaurier theoretisch finden.
Aha.
Wir haben in der Sammlung, ich glaube, 2, 3 Exemplare von einem eher früheren Ichthyosaurier aus der Triaszeit, der aber in Rüdersdorf gefunden wurde. Dort kann man auch in einem Museum und Touren buchen, wo man dann auch selber Steine klopfen kann.
Mhm.
Und da hat man theoretisch zumindest die Chance, auch so einen Ichthyosaurier zu finden.
Also Stuttgart, bei Berlin in Rüdersdorf hätte man die Chance. Das heißt ja, vor vielen, vielen Millionen Jahren gab es hier mal ein Meer. Wo ist das Meer eigentlich hin?
Große Teile des Meeres sind jetzt in der Arktis und in der Antarktis im Eis gebunden. Das heißt, in der Zeit vor 90 Millionen Jahren, also kurz bevor sie ausgestorben sind, die Ichthyosaurier, war es deutlich, deutlich wärmer hier. Das heißt, in den Tropen waren die Wassertemperaturen auch bis zu 25 Grad. Und deswegen ist das Wasser jetzt heute nicht mehr so verteilt. Damals war das aber ein sehr tropisches Klima in Deutschland. Es gab ein paar große Inseln, wo dann auch Dinosaurier durchaus lebten und Wälder und Farne zu Hause waren. Das Wasser sah tatsächlich auch ein bisschen anders aus. Gerade in der frühen Kreidezeit waren Korallenriffe im flachen Wasser nicht so weit verbreitet, sondern es gab die sogenannten Rudisten. Das sind Muscheln, die muss man sich so eistütenförmig vorstellen. Und die haben quasi die flachen Gewässer dominiert. Die sind auch ein Grund, warum ich zur Paläontologie gekommen bin, weil da, wo ich aufgewachsen bin, war so 500 Meter hinter unserem Haus auch so ein Rudistenriff. Und das heißt, das sah also doch ziemlich anders aus. Und natürlich die Lebenswelt von den marinen Reptilien. Man hat dann eben 5 Meter große Schildkröten, 10 Meter große Mosasaurier ein paar Millionen Jahre später und große Fische, die sich dann das Wasser mit den Ichthyosauriern geteilt haben.
Inselparadies Deutschland mit Eistütenmuscheln. Geht klar. Die Wassertemperatur müsste damals aber noch wirklich mehr als pisswarm gewesen sein. So um die 30 Grad herum. Denn wir kommen gerade aus dem größten Massenaussterbeereignis ever. Zwischen 80% und 96% aller Tier- und Pflanzenarten in den Ozeanen der Erde sind in dieser Zeit ausgestorben. An dieser Stelle Folgenempfehlung: Massenaussterben, die Big Five. Wer oder was war da eigentlich noch übrig? Im Meer hat so eine Art Nachkriegszeit geherrscht. Neue Arten von Korallengruppen und Kalkalgen haben in der Tethys, einem Meeresbecken des Riesenozeans Pantalassa, neue große Riffe aufgebaut. Überlebende wie Muscheln, Muschelkrebse, Ammoniten mit ihren gewundenen Schalen und Seeigel, aber auch Weichtiere wie Tintenfische haben sich schnell vermehrt und neue Arten ausgebildet. Seelilien haben am Meeresboden gewurzelt und mit federartigen Armansätzen Plankton aus dem Wasser gefiltert und gesnackt. In der mittleren Trias sind sie dann so massenhaft aufgetreten, dass sie gesteinsbildend wurden. Aus ihren versteinerten Stielen besteht heute unter anderem ein Teil des Gesteins, das die Gebirgsgruppe der Dolomiten bildet. Funky, oder? Heute leben einige Arten der Seelilie nur noch im Tiefseebereich südlich des Äquators. Es sind lebende Fossile.
Du hast ja vom großen Aussterbeereignis, ja, dem größten auf der Erde vor 250 Millionen Jahren, gesprochen, ne? Und dann ist was passiert? Warum haben die Echsen, die eigentlich an Land gelebt haben, gesagt, oh, ich gehe wieder ein bisschen ins Wasser? Also das haben die sicher nicht gesagt, aber so ist es passiert, ne? Oder so muss es passiert sein.
Also früher ist man eben davon ausgegangen, dass dieses Aussterbeereignis ausgelöst hat, dass die landlebenden Ichthyosaurier-Vorfahren ins Wasser gegangen sind. Mhm. Heute geht man aber eher davon aus, dass die Ichthyosaurier-Vorfahren schon vor dem Aussterbeereignis zumindest teilweise im Wasser gelebt haben.
Weil die Entwicklungszeit zu kurz gewesen wäre.
Genau, weil das sind irgendwie 2 Millionen Jahre und das ist knapp. Also das geht manchmal auch, aber das ist knapp. Man geht dann eher davon aus, dass durch dieses große Aussterbeereignis eben viele Nischen wieder frei geworden sind und dann die Ichthyosaurier sich sozusagen noch besser im Wasser haben ausbreiten können. Und wir sehen dann relativ früh in der Kreidezeit schon eine hohe Diversität an Ichthyosauriern. Und wir sehen auch schon sehr früh, dass sie auch lebendgebärend waren und dann sich fast nur noch im Wasser aufgehalten haben. Das heißt, bei Ichthyosauriern haben wir wirklich einen schönen Fossilbericht an auch Fortpflanzungsstrategien, die wir so bei anderen Tieren selten haben. Und das ist wirklich spannend. Auch diese wenigen Reste, die wir haben, wo Ichthyosaurier andere marine Reptilien gefressen haben, die kommen auch ganz vom Ursprung.
Ah, okay.
Da haben wir also wirklich tolle Fossilien und es werden auch immer mehr, gerade aus China kommen jetzt vermehrt Funde, die immer näher an dieses Aussterbeereignis rangehen und wo wir immer ein klareres Bild bekommen, wo die Ichthyosaurier herkommen. Wir wissen, dass sie diapside Reptilien sind, aber wir wissen noch nicht ganz genau, wie sie mit den anderen Gruppen direkt verwandt sind. Also da gibt es auch noch was rauszufinden. Weil natürlich in dem Moment, wo du diese schon sehr gut ans Wasser angepassten Tiere hast, sind viele Merkmale nicht mehr so gut zu sehen, die zeigen könnten, wie sie mit den anderen Tieren verwandt sind. Und das macht es so ein bisschen schwieriger. Das heißt, man muss noch ein bisschen weiter zurückgehen und dann könnte man das theoretisch rausfinden. Ich habe da aber recht große Hoffnung. Früher dachte man auch, Schildkröten sind ganz seltsame Tiere und man weiß nicht, zu welcher Gruppe die gehören. Und inzwischen hat man einen ziemlich lückenlosen Fossilbericht von Landtieren hin zu den Schildkröten, so wie sie heute aussehen.
Ichthyosaurier gibt es ja schon lange nicht mehr. Vor etwa 94 Millionen Jahren sind die letzten unter ihnen ausgestorben. Weiß man genau, wie sie ausgestorben sind?
Also wie das immer so ist, ganz genau weiß man es nicht. Man geht aber davon aus, dass es so verschiedene Aussterbepulse waren. Also dass es nicht ein Ereignis war, ein Meteorit, ein Vulkanausbruch, der das sozusagen dann beendet hat, sondern dass die Ichthyosaurier einfach über längere Zeit unter Stress stranden. Mhm. Also dass sozusagen kleine Aussterbeereignisse die Nahrungsnetze gestört haben und dann die Ichthyosaurier unter Stress gesetzt haben, vielleicht schon ein bisschen die Diversität bei den Ichthyosauriern runtergeschraubt haben. Und dann kam das nächste Ereignis und das nächste. Und so hat es dann halt Stück für Stück dazu geführt, dass sie ausgestorben sind.
Aber eigentlich schon vor den Dinos, ne? Also
genau, sie sind eine ziemlich lange Zeit vor den Dinos schon ausgestorben. Es gab auch so ein paar andere Tiere, die auch ausgestorben sind oder die zumindest so ein bisschen reduziert waren, wie zum Beispiel diese Rudistenmuscheln, von denen ich gesprochen habe. Und so haben sie es dann nicht ans Ende überlebt. Allerdings sieht man auch wieder ganz schön, der Moment, wo die Ichthyosaurier aussterben, kommen die Mosasaurier und die Polykotyliden, also andere große marine Reptilien, die sofort die Nische wieder einnehmen. Ah. Früher dachte man, das überlappt sich so ein bisschen. Jetzt sieht es eher danach aus, als ob die wirklich aussterben und dann vergeht ein bisschen Zeit und dann sind wieder andere große marine Reptilien im Wasser.
Wie eine Wohnung, die irgendwie frei wird, renoviert wird und dann kommt der neue Bewohner.
Genau, stehen Schlange.
Ja, in Berlin auf jeden Fall. Und die Saurier haben ja mehr als 100 Millionen Jahre überlebt, ne, die Ichthyosaurier. Zum Vergleich, der moderne Mensch, den gibt es seit rund 300.000 Jahren. Wie hat sich der Ichthyosaurier über die Jahre entwickelt und angepasst? Also wir haben es ja schon ein bisschen beschrieben und gleichzeitig gab es ja eine riesen Entwicklungsgeschichte. Und 100 Millionen Jahre ist in der Evolutionsgeschichte ja schon eine lange Zeit, oder?
100 Millionen Jahre sind definitiv eine lange Zeit. Nicht viele Gruppen schaffen das so lange. Wir sehen eben so eine Dreiteilung. Wir sehen die Ichthyosaurier in der Trias, in der frühen Phase, wo sie sehr, sehr divers von ihren Körperbauplänen waren, wo sie eben 40, 50 Zentimeter bis 21 Meter groß sind, wo sie muschelknackende Kiefer haben, aber auch Fische gegessen haben, wo sie in der Küste gelebt haben, aber auch im hohen Meer. Im Jura geht das dann mehr zu diesen thunfischförmigen Formen über, die dann eben eher im offenen Meer gelebt haben und vor allem andere große Tiere wie Fische und Tintenfische gejagt haben und vielleicht auch andere marine Reptilien. Und in der Kreide sind es dann fast nur noch die Hochseeformen, die aktiv gejagt haben und sich relativ spezialisiert haben auch. Dafür aber teilweise fast weltweit vorkommen.
Und jetzt vielleicht zum Abschluss noch so ein kleines gedankliches Experiment. Könnten Ichthyosaurier, wenn sie nicht ausgestorben wären, heute noch existieren? Gerade die Hochseeräuber. Und wie sehen unsere Meere aus, wenn sie bis heute überlebt hätten? Was meinst du?
Ich denke, dass Ichthyosaurier sehr gut auch in die heutige Zeit passen würden. Ich glaube, was sehr spannend wäre, ist zu sehen, man verniedlicht ja gerne Delfine und ähnliches und dämonisiert Reptilien und sagt irgendwie blutrünstige Monster oder ähnliches. Ob Ichthyosaurier nicht vielleicht auch schöne, niedliche Tiere sein könnten, die man gerne streicheln will, das wäre für mich sehr spannend. Sonst würden sie sicher den Delfinen und den Walen Konkurrenz machen, aber das könnte auch klappen, warum nicht?
Mhm. Aber glaubst du, Delfine sind cleverer insgesamt?
Ja, Delfine haben sicher eine höhere Intelligenz als Ichthyosaurier, das kann man auf jeden Fall annehmen.
Okay. So, wir kommen jetzt zu einem Teil, den unsere eingefleischten Hörerinnen schon kennen, unseren treuen Kooperationspartner, die Berliner Sparkasse. Und ohne den ist dieser Podcast ja gar nicht möglich. Und auf dem Instagram-Account der Berliner Sparkasse und vom MFN Berlin seid ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, schon immer vor der nächsten Beats & Bones-Folge gefragt. Und von uns gibt's da ja eine Schätzfrage, eingepackt in einem schönen Reel. Und ihr könnt fleißig mitraten. Und die Auflösung gibt es dann immer hier im Podcast, professionell beantwortet von den Expertinnen und Experten des Museums. Andreas, kannst du mir weiterhelfen mit folgender Frage? Wie lang konnte der bisher größte Ichthyosaurier, der gefunden wurde, werden? 5 bis 8 Meter oder eher 21 bis 25 Meter?
Eher 21 bis 25 Meter, genau.
Andreas, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du hier warst.
Ganz vielen lieben Dank.
21 bis 25 Meter, das sind circa 2 Linienbusse hintereinander. Scary. Mit diesem extra Spezialwissen entlasse ich euch nun wieder ins 21. Jahrhundert. In der nächsten Folge steht keine Reise in die Vergangenheit an, es geht Richtung Zukunft. Geschäftsführer Stefan Juncker und Bauleiterin Selina Schulze setzen den Plan für ein Museumsgebäude der Zukunft um. Es geht um die Höhen und Tiefen des großen, ambitionierten Projekts und darum, wie denn eigentlich genau ein Naturkundemuseum der Zukunft aussehen soll. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne diesen Podcast und lasst uns 5 Sterne bei Spotify da. Darüber freuen wir uns sehr. Also, ihr Lieben, bleibt neugierig und offen. Bis zum nächsten Mal.